Anleihen lohnen sich doch gar nicht mehr. Da gibt es keine Rendite. Anleihen sind doch überhaupt nicht mehr sicher, oder? Zwei gängige Argumente, die man immer wieder hört. Doch stimmt das wirklich so? Deswegen habe ich mich mal unterhalten mit Sana, einer WealthTech-Gründerin. Und sie wird uns mal so ein bisschen erzählen, was ihre Gedanken dazu sind. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Ja, dann würde ich sagen, wir starten mal so in den ersten Teil rein, wo ich auch gespannt bin. So ein bisschen über Anleihen generell, diese Thematik. So die erste Frage oder dieses Argument, was ich auch mal von vielen höre und wo ich dann auch immer so argumentieren muss, Anleihen als Investment sind doch schlecht, derzeit null Rendite beziehungsweise sogar negativ. Ja, wie macht das überhaupt noch Sinn? Wie ist so ein bisschen deine Sicht bei dieser ganzen Thematik?
Genau, also da muss man halt immer schauen, was sind eigentlich Anleihen? Im Prinzip gibst du jemandem Geld, um ein Projekt zu starten, und meistens ist dieses Geld muss sehr liquide sein. Das heißt, Anleihen kannst du am allerbesten vergleichen mit Bargeld plus, meiner Meinung nach. Und vor allem, wenn du halt auf Staatsanleihen schaust, dann sind die ja die sind halt einfach immer noch das sicherste Investment auf dem Markt. Vor allem, wenn du dir die Volatilität anguckst und das Ausfallrisiko. Und was Anleihen ja in deinem Portfolio bewerkstelligen, ist ja eine Stabilität. Es ist wie ein Sicherheitsnetz im Prinzip. Und wenn du dir diesen Sicherheitsfaktor anguckst, dann ist der nach wie vor gegeben. Daran hat sich nichts geändert. Es ist eigentlich ganz lustig, weil Anleihen sind halt so sicher, dass sie so beliebt sind bei Investoren, dass sie die ganzen letzten 10 Jahre immer gekauft worden sind. Und deswegen hat sich die EZB gedacht, also die Europäische Zentralbank, ja, wir wollen nicht, dass die Leute einfach ihr Geld sparen und in sichere Investments tun. Wir wollen, dass viel investiert wird in die Wirtschaft und Risiko aufgenommen wird für ein, im Prinzip fürs Wirtschaftswachstum. Und deswegen sind jetzt gerade die Interest Rates so schlecht. Also im Prinzip haben Anleihen zu gut funktioniert. Ja. Also, ist eigentlich fast schon lustig.
Ja, so ein Punkt vielleicht immer, den viele vielleicht gar nicht sehen. Jetzt sind vielleicht die Realrenditen, die Nominalrenditen, die man sieht, sind zum Beispiel relativ niedrig. Aber real gesehen, mit Inflation und Kosten vielleicht, sind sie relativ ähnlich. Oder wie ist deine Sichtweise? Oder wenn man die letzten Jahre oder Jahrzehnte sieht irgendwie?
Ja, die sind relativ ähnlich. Also wenn du dir Steuern, Inflation und Kosten anguckst, dann hat sich eigentlich daran nicht viel geändert. Also die realen Renditen sind relativ ähnlich oder relativ gleich geblieben. Und das ist ja auch der Punkt an Anleihen. Sie passen sich immer an die Marktsituation an, weil die ja stabilisieren. Das heißt, wenn es mehr Inflation gibt, dann steigt auch die Yield Curve, also der Wert einer Anleihe ja auch, um sich daran anzupassen. Wenn es Deflation gibt, dann geht's runter. Also das ist immer so, diese Hebelbewegung ist halt immer da. Das heißt, das ist die Rolle der Anleihe, ist im Prinzip, sich zu stabilisieren.
Definitiv. Und ich glaube, so ein Punkt, wie siehst du das zum Beispiel, man sagt ja dann immer, wieso soll ich noch Anleihen nehmen? Ich kann das doch alles aufs Tagesgeld packen. Wie siehst du das sozusagen, den Vergleich?
Ja, genau. Also wenn du dein Tagesgeld hast, dann ist das ja nur dein Tagesgeld. Da ändert sich ja nichts dran. Aber wenn du zum Beispiel dein Geld in Anleihen investierst und es gibt zum Beispiel eine Krisensituation, dann kannst du auch eine Rendite erwirtschaften mit deiner Anleihe. Also es gibt ja immer diesen Umkehrschluss, wenn zum Beispiel der Markt absackt, dann gehen die Anleihen, dann erhöhen sich die Anleihen im Wert. Das ist auch im Corona-Crash passiert. Das heißt, mit Anleihen hast du die Situation wie im Cash, aber du hast noch das Potenzial, dass sie sich im Wert steigern. Ja. Also du hast es wie so Cash Plus im Prinzip.
Ja, definitiv. Also ich sehe es ja immer sehr, sehr ähnlich auf jeden Fall, dass man halt trotzdem sehr liquide ist in diesen Anleihen, aufgrund, dass sie in Secondary Market handelbar sind. Aber was ich zum Beispiel auch sehr stark sehe, oder dass mein Gegenargument ist so, okay, mein Tagesgeld ist sicher immer, aber auch nur bis 100.000 erstmal. Und darüber hinaus ist es halt sehr unsicher. Und ich sag mal, dem deutschen Staat vertraue ich schon in dem Sinne, dass er hinter den Anleihen steht und die auch zurückzahlen kann, was man bei den Banken ja nur bis 100.000 begrenzt hat. Und ich habe auch mal ein Video darüber gemacht, wo ich dann festgestellt habe, dass diese 100.000 als Sicherheit besprochen wurden, aber die gar nicht für alle reichen würde, wenn es dann zu so einem Bailout kommen würde.
Wenn es ein Run on the Banks gibt, dann kann es sein, dass es monatelang dauert, bis du das Geld überhaupt bekommst. Also es gibt doch, bis du dran kommst oder vielleicht auch.
Ja, oder auch nicht mehr, Dann vielleicht so ein bisschen das zweite Argument. das gucke ich hier, ach, mit der Sicherheit, Ziele eines Anlegers sind ja irgendwie, dass da klar auch Rendite erzeugt werden, aber auch, wie ist das denn mit der Sicherheit von Anleihen generell, weil viele sagen, sind die überhaupt noch sicher jetzt mit den Überschuldungen und sowas, wie siehst du das Thema, wo die Leute sagen, okay, Anleihen sind ja auch gar nicht so sicher vielleicht?
Ja, also dann ist dein Bargeld ja auch nicht sicherer.
Ja.
Und deine anderen Investments wahrscheinlich auch nicht, weil es ist einfach das gesamtpolitische oder ökonomische Klima. Es ist eigentlich im Ganzen, was die Sicherheit deines Investments definiert. Und dadurch, dass halt Staaten haben halt im Prinzip die komplette Wirtschaft als Kollateral oder wie man das nennt, also als Gegenwert, hat ja der deutsche Staat im Prinzip die gesamte deutsche Wirtschaft. Und auch die Möglichkeit, Monetary Policy zu betreiben. Und in der Hinsicht gibt es nichts Sichereres als Staatsanleihen. Das ist immer noch ein Fakt.
Ja, also da stimme ich auch so zu, weil das war auch so eine Frage von zum Beispiel aus dem Community. Er hat zum Beispiel jetzt noch Anleihen und Staats-ETFs im Portfolio. Würdest du dann sagen, okay, Staats-ETF ja oder sehr sichere Staatsanleihen mit hoher Bonität? Wie siehst du das dann zum Beispiel mit Unternehmensanleihen? Mhm. Er fragt, ist das noch ein Sicherheitsbaustein oder sinnvoll oder platt machen, ist so seine Frage gewesen.
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ja. Ich bin ja auch kein Makroökonom oder wie man das nennt. Und da gehen ja auch die Geister sehr auseinander, streiten sich die Experten. Aber was man sagen kann, da gibt es ja dieses Konzept von der Sovereign Ceiling. Zum Beispiel, dass die Bonität von einem Unternehmen, sagen wir mal, wir sind in Deutschland, wir haben den deutschen Staat und wir haben ein Unternehmen wie SAP oder Siemens. Das heißt, die Bonität von denen kann niemals höher sein als der Staat, in dem sie ihr Domizil haben. Das heißt, die Staatsanleihen werden immer sicherer sein als Unternehmensanleihen. Und im Fall einer Insolvenz bist du als Geldgeber halt wesentlich halt eher dran, eine Auszahlung zu bekommen. Als Aktionär bist du ganz, ganz unten. Du bist der Letzte, der ausgezahlt wird. Und die Realität ist dann, dass du nichts bekommst. Also Aktionäre, ja, das ist dann war es das, siehe Wirecard, so ein bisschen, ist so die Situation. Das heißt, Unternehmensanleihen sind auf jeden Fall sicherer als Aktien, einfach durch diese Reihenfolge, durch diesen Cashflow-Kaskadeneffekt, also du bist einfach vorher dran. Aber das Sicherste sind auf jeden Fall Staatsanleihen und ich würde sagen, für eine gute Diversifikation würde ich auf jeden Fall ein paar Unternehmensanleihen mit reinnehmen.
Ja, doch, sehr interessant, auf weil genau diesen Fall. Kaskadeneffekt habe ich jetzt auch gerade noch mal beim Koma gelesen, wo alle ja sagen, okay, der hat so ein bisschen Trust-Effekt aller Arzt mit Kittel. Er spricht auch von diesem Kaskadeneffekt auf jeden Fall. Und das war auch noch mal so eine Überlegung, die ich mir im Zuge des Interviews so gestellt habe. Okay, was passiert zum Beispiel jetzt hypothetisch? Kann natürlich keiner sagen, wenn es so, sag ich, so ein Absacken des ganzen Marktes gibt. Und dann habe ich mir so die Frage gestellt, vielleicht kannst du das dann auch beantworten oder wie deine Gedanken dazu sind. Ja. Wenn es zum Beispiel jetzt absagt, okay, die Aktienmärkte werden wahrscheinlich als erstes absicken, dann werden viele wahrscheinlich in kurzfristige Anleihen, gerade Staatsanleihen gehen, also nicht in die langlaufenden auch so ein bisschen. Unternehmensanleihen weiß ich nicht, das kommt dann auf das Investment Grade an, da kommt, glaube ich, auch noch gleich eine Frage. Und dann würde ich, glaube ich, sagen, also kurzfristige Anleihen und ich versage, viele werden versuchen, wahrscheinlich in Krypto zu kommen, aber das ist so ein Nadelöhr, wenn ich schnell genug reinkomme. Wie wäre so dein Gefühl, wenn es jetzt absagt, wie du ein bisschen vorgehen würdest oder vielleicht, ja, wie der Anleger oder die Community sich so ein bisschen darauf vorbereiten kann?
Also ich denke, die beste Vorbereitung ist nicht darauf zu reagieren, sondern von vornherein in deiner Strategie so zu diversifizieren, dass du einfach, wenn es zu so einem Event kommt, einfach abwarten kannst. Also das Beste ist wahrscheinlich nichts tun, weil wenn man dann reagiert, dann ist man vielleicht oft zu spät dran. So, und das hat man ja gesehen, im aktiven Management passiert das leider ganz oft. Also das Beste, was man machen kann, ist ein Portfolio zu haben, das teilweise auf solche Events vorbereitet ist. Deswegen mag ich ja auch die Risikoparitätenstrategie von Ray Dalio. Genau, weil die, das ist ja Teil der Strategie ist, dass solche Events immer wieder mal vorkommen können. Und dass dein Portfolio so ausgelegt ist, dass du, komme was wolle, du bist vorbereitet. Und ich glaube, das ist so die beste Art, mit solchen Events umzugehen.
Glaube ich auch, aber wir kommen ja gleich noch auf die zu sprechen, auf die Risikoparitätenstrategie, was die mit eurem Wealthtech zusammen zu tun hat. Davor habe ich noch vom Lennart zum Beispiel eine Frage bekommen. Er sagt so, Chancen und Risiko von High-Yield-Bonds. Also das geht, glaube ich, in die Unternehmensanleihenrichtung, aber er meint fast wahrscheinlich so Junk-Bonds. Chance und Risiko, fragt er sich so, was bringt mir das irgendwie? ist auch wieder eine sehr strategische Frage, aber.
Ja, ich glaube, es ist eine strategische Frage. Also ich meine, ich bin ja so ein Fan von so einem Portfolio, der den Markt relativ agnostisch abbildet. Und es hat schon einen Platz in einem Portfolio, solche Bonds, aber wahrscheinlich ein relativ kleiner Anteil. Ja, also ich meine, es gibt halt Chancen in Märkten und in Unternehmen, die gerade keine gute Bonität haben, einfach dadurch, dass es so günstig ist. Aber natürlich gibt es immer dann ein erhöhtes Ausfallrisiko. So, ja. Also ja, also ich würde sagen, ja, aber mit Vorsicht.
Ja, würde ich glaube ich auch so sagen, dann stelle ich mir immer so ein bisschen gerade die Frage, wenn man jetzt gerade so die aktuelle Lage sieht, viele werden wahrscheinlich die nicht zurückzahlen können und viele sagen auch mal diese Aussage, gerade werden noch viele Unternehmen am Leben gehalten aufgrund dessen, dass sie sich billig Kapital am Markt besorgen können. Würdest du das antizipieren, sagst du ja immer eine Strategie, dass man es vorher bedenken müsste, würdest du dann sagen, okay, würde ich versuchen, bestimmte Branchen auszuschließen, weil ich weiß, okay, die sind nicht mehr so innovativ, sei es, ich würde jetzt keiner TUI mehr einen Kredit geben. das geht natürlich sehr schwierig über so ein ETF, aber würdest du dir sowas beachten? Zum Beispiel, ich würde gerne zum Beispiel persönlich dein Unternehmen Geld leihen, die zum Beispiel in dieser Innovationskraft sind oder gerade Space Exploration. Aber
ja, aber die haben wahrscheinlich keine Probleme, Geld geben.
Ja.
Also das war auch ziemlich spannend. Also es gibt so eine Analyse, irgendwie vor 20 Jahren, war das so auf dem Radar, okay, fliegen wird so ein Riesending sein, alle werden fliegen, Billigflieger und so weiter und dieser Markt wird explodieren. Und das stimmte ja auch, hat ja auch gestimmt. Ja. Aber das haben ganz, ganz viele Menschen gedacht. Und dann wird der Kuchen ja aufgeteilt. Also selbst wenn der Kuchen sehr groß ist, wenn ganz viele Menschen das denken, dann ist jeder Teil im Kuchen relativ klein. Und hätte man in Züge investiert, in diesem Zeitraum, hättest du mehr Rendite gemacht, weil niemand hingeguckt hat. Also du musst dir immer auch irgendwie, du musst immer auch so ein bisschen, so also wenn du dich entscheidest, dafür aktiv zu sein am Markt, was du dir sehr, sehr gut überlegen solltest, meiner Meinung nach.
Ja.
Und das sollte man auch wahrscheinlich nur bedingt sein, mit einem kleineren Anteil vom Gesamtvermögen, dann würde ich mir auch bisschen Gedanken darüber machen, was sind Opportunities, die Leute nicht unbedingt sehen. Also die sind oft interessanter als Opportunities, die offensichtlich gut sind.
Ja, also das, was der Taxifahrer sagt, ist ein bisschen schwieriger sozusagen noch zu Gewinn mitzunehmen, als das, wenn du sozusagen den Hidden Champion entdeckst, so meinst du wahrscheinlich, ja.
Ja, genau. Und Hidden Champions können halt einfach undervalued sein in irgendeiner Form.
Denke ich auch so. Dann habe ich noch so eine Frage vom Jack Reed bekommen. Er fragt so ein bisschen, warum gehe ich nicht auf längere Zeiträume bei den Anleihen? Also die haben ja meistens mehr Rendite aufgrund längerer Laufzeiten, ganz klassisch.
Ja.
Also warum denn nur 1 bis 3 Jahre? Wir haben ja diese drei Risiken, Fremdwährungsrisiko, Ausfallrisiko und Zinsänderungsrisiko.
Wissen die Leute, was diese Risiken sind?
Grob würde ich schon mal sagen, also dieses Fremdwährungsrisiko lassen wir jetzt erstmal außen vor, weil wahrscheinlich viele erst in Euro investieren. Ausfallrisiko, wenn wir jetzt mal von ganz sicheren Staatsanleihen gehen, ist auch erstmal relativ safe. Also dieses Zinsänderungsrisiko, ich glaube, das verstehen noch nicht viele ganz, warum das denn, wenn der Zinsen steigt, dass die Anleihen fallen vielleicht und das kürzere jetzt aktuell interessanter sein können.
Genau, also es kommt eigentlich, also niemand weiß, wie sich das Zinsniveau entwickeln wird. Das ist eine Tatsache, würde ich sagen, dass das keiner genau vorhersehen kann. Aber falls zum Beispiel Zinsen erhöht werden, dann sind ja, also zum Beispiel hast du ja bei langfristigen Anleihen jetzt einen sehr langen Horizont und dann hast du ja eventuell höhere Zinsen. Aber wenn jetzt die Zinsen sich verändern und die Zinsen dann höher werden, also sagen wir mal, Sie waren jetzt 1%, jetzt sind sie vielleicht, keine Ahnung, 2,5 oder 3%, dann werden ja neue Anleihen auf den Markt gebracht, die ja auch lange Zeithorizont haben. Und die haben dann einen höheren Zins insgesamt. Und dann lassen halt Leute diese alten Anleihen einfach liegen. Und dann sind sie halt nicht mehr so viel wert. Also das kann passieren.
Ja.
Das ist muss nicht. Deswegen wäre auch meine Empfehlung, wenn du Anleihen kaufst, würde ich auch die Zeiträume diversifizieren. Also das passiert halt in ETF-Anleihen sehr gut. Du hast kürzere Zeiträume, mittelfristige und langfristige, verschiedene Länder, auch teilweise verschiedene Bonitätsstufen, aber keine Junk-Bonds. Genau, also das ist wahrscheinlich keine schlechte Idee, weil einfach keiner voraussehen kann, wie sich der Zins entwickeln wird.
Genau, also das ist ja das Problem, dass man es nicht weiß. Jetzt haben viele, glaube ich, den Global Aggregated Bond, diesen klassischen Index. Ja. Ich weiß jetzt nicht, man würde ja jetzt sagen, aufgrund dessen, dass wir schon relativ bei Null sind und mehr ins Minus ist schwierig, ist zwar möglich, aber wir gehen jetzt erstmal davon aus, langfristig wird die Wahrscheinlichkeit höher nach oben sein. Und wenn man jetzt zum Beispiel 100-jährige Anlaufleihen hat und die dann irgendwie 3% die Zinsen steigen, würden die wahrscheinlich mega an Wert verlieren.
Total, total.
Wie würdest du vorgehen? Oder weißt du oder glaubst du, dass die ETFs das antizipieren und die Modified Duration, also die Laufzeiten, reduzieren sukzessive? Oder muss man sich dann explizit Anleihen suchen, die das machen? Oder wie würdet ihr sowas lösen vielleicht?
Ja, gute Frage. Also wir betreiben ja kein aktives Management. Ja. Also meine Philosophie wäre, Anleihen mit verschiedenen Zeithorizonten zu haben. Und dadurch, dass die Anleihen in unserem Portfolio ja sozusagen die Sicherheit darstellen, würde ich natürlich eher auf kürzere Laufzeiten als auf längere Laufzeiten gehen. Ja. Genau. Und die ETFs bilden ja so die Marktsituation ab. Und ETFs mit kürzeren Laufzeiten sind einfach beliebter und gefragter bei Investoren, und deswegen sind die auch öfter in einem höheren Anteil vertreten.
Ja, ich sehe das immer so ein bisschen im Portfolio. Ich frage mich dann, okay, shiften die um, oder überlege für mich, okay, auch gerade vielleicht, das ist vielleicht noch so eine Frage, die ich nicht reingeschrieben habe, aber die mir jetzt gerade so kommt, so ein bisschen. Man spricht davon, dass gerade China immer interessanter wird. Einerseits, weil die Leitzinsen dort höher sind. Man hat eine Opportunität, dass die Währung, also dass die Fremdwährungsrisiko zu einer Chance sogar wird, aufgrund dessen, weil die wahrscheinlich mehr Geld immer in ihrer eigenen Währung handeln und abwickeln wollen. Dann wird die Währung von denen höher.
Die verleihen ja auch sehr viel Geld.
Deswegen überlege ich mir zum Beispiel persönlich gerade, einen Teil meines Kapitals, was ich in auch vielen amerikanischen Anleihen habe oder europäischen, teilweise zu shiften in den chinesischen Markt. Ich wüsste aber nicht, mit welchem Anteil, aber wie gehst du da mit der Themen?
Ja, gute Frage. Also ich würde sagen, generell in den ETFs würde ich sagen, ist mir aufgefallen, ist einfach der asiatische Markt, aber auch der europäische Markt sind und etwas unterrepräsentiert.
Genau,
Also das ist halt so ein sehr starker USA-Tilt. Aber man muss dazu sagen, die USA ist nach wie vor die stärkste Wirtschaft, die größte Wirtschaft. Sind auch einfach sehr innovativ. Und auch langfristig, auch mit den vielen Konflikten, die in der US-Geschichte einfach normal sind. Also viele denken sich so, oh mein Gott, alles geht unter. Und ich so, yo, hast du dir mal die US-Geschichte angeguckt? Also so viel schlimmer ist es jetzt nicht. Also dass man so ein bisschen versucht, das im Kontext zu sehen. Aber ja, ich würde wahrscheinlich ein bisschen auch mehr den Anteil an Asien erhöhen, vor allem an entwickelten asiatischen Ländern wie China, Korea, Japan.
Ja, also ihr hört schon, Community, ich mache mir immer Gedanken in Richtung China vielleicht zu investieren. Ich weiß, ist immer schwierig, das Risiko. Ja. Aber sehr interessant schon mal. Dann vielleicht noch so ein bisschen auf den Fokus, da kannst du mir noch einiges erzählen. So ein bisschen wird auch aus der Community gefragt, was soll ich von nachhaltigen Anleihen halten? Gibt es sowas überhaupt? ESG, SEI? Haben die vielleicht sogar eine bessere Rendite? Da hast du mich auf einen interessanten Trichter auch damals gebracht. Generell grüne Anleihen. Ich stelle mich jetzt mal ganz blöd. Ich habe mich noch gar nicht belesen so wirklich. Wie kann ich mir die vorstellen oder machen die Sinn?
Ja, ich weiß nicht. Also grüne Anleihen machen auf jeden Fall, würde ich sagen, Sinn. Ich kann dir mal ein bisschen erklären, was die sind. Im Prinzip mit grünen Anleihen finanzierst du halt Projekte, die gegen den Klimawandel vorgehen. Also die Sektoren sind halt Energie, Infrastruktur, also Mobilität zum Beispiel. Jetzt in Berlin siehst du dort überall Elektrobusse. So, wie wird das finanziert? Der Staat gibt Anleihen raus, um dann diese Busse zu kaufen. So, zum Beispiel die ersten grünen Anleihen hat der französische Staat rausgebracht, und da ging es darum, deren Zugnetzwerk auszubauen und zu modernisieren. Und der Klimawandel ist halt einfach so ein Megatrend. Und es wird einfach gerade extrem viel Kapital dafür mobilisiert. Und es gibt, also das hat ja auch der CEO von BlackRock, sagt ja auch, dass das Interesse an grünen Assets, also Anleihen, aber auch zum Beispiel grüne Energien, ist wesentlich höher, also sehr viel höher, als überhaupt die Anzahl der in investable Assets. Also der Markt ist eigentlich viel zu klein und noch viel zu illiquide, um mit dem ganzen Demand umzugehen. Also das ist halt auch so eine Realität. Und deswegen hat man ja auch so die letzten paar Jahre, sieht man auch so eine Outperformance. von Clean Energy, von den SRI-Indexen im Vergleich zu den herkömmlichen Versionen der Indexen.
Ja.
Und deswegen finde ich, sollte man sich wirklich darüber Gedanken machen, dass man das in seinem Portfolio mit einbezieht, dass es einfach diesen krassen Megatrend gibt.
Ja, ja. Ich denke das auch, weil es nicht nur ein Trend ist, sondern halt ein globales Problem, was man erstmal lösen muss. Aber ist die Frage, zahlen die dann so ein bestimmtes Premium, weil man weiß ja zum Beispiel, wenn man nachhaltiger einkauft oder Bio, dass das meistens teurer ist, bekommt man dann auch bei diesen Anleihen mehr oder weniger vielleicht sogar, weil man sagt, okay, man verzichtet ein bisschen auf Rendite, weil man Gutes tut, oder sagen, die sind gleich?
Nee, ich würde sagen, die sind sogar ein bisschen höher.
Okay.
Ja. Also was ich gesehen habe an den ETFs, die ich mir angeguckt habe und die wir auch selektiert haben für unser Portfolio, war ich halt immer durchweg überrascht, dass man einfach, dass man so ein bisschen so ein Premium bekommt als Investor, dass man sich das traut, würde ich sagen.
Okay, ja. Ja. Aber das wäre eine Überlegung für mich dann auch in die Richtung mehr zu switchen, wenn es ein Premium gibt und gut ist, dann nehmen wir das doch gerne mit. So, ich schau mal, ob wir noch irgendwelche Fragen haben. Ja, was ist so ein bisschen, das habe ich noch gar nicht gefragt zum Schluss, und dann können wir gleich noch ein paar Community-Fragen reinnehmen. Stefan, kann mir die gleich mal schicken. Was ist so dein Ausblick in Richtung Anleihen, Zukunft, Loot? Man kann jetzt nie die Glaskugel aufmachen, musst du gar nicht machen, aber so ein bisschen deine Gedanken mit uns teilen, würde ich sagen.
Ja, also ich bin da ja immer sehr vorsichtig.
deswegen sage ich ja auch nicht die Glaskugel.
Klar. Also ich würde sagen, das Prinzip einer Anleihe ist nach wie vor zeitgetreu. Ich meine, das ist einfach so ein altes Prinzip, dass du jemandem Geld leihst. Also das ist so alt wie das Geld selbst. Und deswegen denke ich, dass sich fundamental daran jetzt nicht so viel ändern wird. Und vor allem in westlichen Staaten, die einfach so eine hohe Bonität haben. Und vor allem auch, weil gesetzlich Rentenkassen, Versicherungen, Banken gezwungen sind, Anleihen zu halten und Anleihen zu kaufen. Und auch der Staat selber gezwungen ist, die Anleihen zu kaufen. Wirst du immer jemanden finden, der dir die Anleihen abkauft und du die Liquidität dann von deinem Cash bekommst. Also.
Ja, glaube ich auch so. Also ich habe im Zuge des Interviews auch nochmal vom Gerd Kummer, weil das viele ja, als wie ich eben schon meinte, und er meint zum Beispiel auch, um das kurz nochmal ein bisschen wiederholen, was er sagt, so kurzfristige Staatsanleihen von Ländern mit höchster Bonität sind vorwärtsgerichtet, genau wie vor 20, 50, 100 Jahren, die risikoärmsten Anlageformen, also auch im Vergleich zu Tagesgeld und Co. Und wer zukünftig sozusagen an irgendwelche Crash glaubt, sein Vermögen schützen will oder sonst irgendwie, kommt um Anleihen irgendwie nicht herum.
Ja, weil, klar, und das sieht man ja auch. Das ist jetzt leider nicht aktuell, aber hier sieht man einfach, während der Krise, also unser Portfolio hat 78% Anleihen drin. Und da sieht man das halt auch super krass. Hier haben wir MSCI World in lila und hier ist unser Portfolio in grün. Und da sieht man hier auch den Covid-Crash, so März, April. Und man sieht halt einfach krass, wie in Zeiten von Krisen die Anleihen dein Portfolio stabilisieren.
So. Ja, also, das mögen die meisten gar nicht immer so denken oder glauben, ja.
Ja, und das ist ja auch das, was am Ende in der Risikoparitätenstrategie so gut funktioniert, ist einfach, dass du musst ja dann auch das, was absagt in deinem Portfolio, muss sich ja wieder erholen. Und wenn du bei minus 40 oder 50% bist, dann muss es, glaube ich, auf jeden Fall nicht nur bei minus 40 oder 50% wieder wachsen, sondern ich will, glaube ich, bei 60 oder mehr oder 65, um das wieder gut zu machen. Und das dauert, ja. Und in der Risikoparitätenstrategie hast du auf lange Sicht natürlich etwas weniger Rendite, aber dein Risiko ist halt mindestens halbiert. So. Und das ist halt, wenn du kurz- bis mittelfristige Ziele hast, also Ziele im Zeitraum von 3 bis 7 Jahren, du wirst ein Haus kaufen, du wirst in die Familienplanung gehen, dann kannst du dir das auch oft nicht leisten, dass irgendwie dein Portfolio so die Hälfte an Wertverlust hat. Und deswegen sind einfach Anleihen so ein Sicherheitsnetz.
Ja, deswegen, du hast es sehr schön gesagt, da musste ich es nicht selbst sagen, weil es ja tatsächlich ist, also ich glaube ja, die einfachste Rechnung, die ich mir mal sehr gut merken kann, wenn das Portfolio 50% verliert, muss es wieder 100% gewinnen. Hä, was, wieso? Also weil du das Ganze verdoppeln musst und dieser mathematische Effekt, klar, man kann immer sagen, man kann 20% des Portfolios verlieren, aber dann muss man das auch wirklich einmal aussitzen können wieder. Eine Frage, die ich im Chat schon gesehen habe.
Aber das kann lange dauern.
Ja, das ist das Problem.
Ich glaube, im Durchschnitt nach einem Crash braucht es 3,5 Jahre, bis du wieder an den Wert kurz vor dem Crash also wie du angekommen bist. Und das ist schon, also das unterschätzen vielleicht manche. Manche ist es egal. Ja, fair enough, go for it. Take the stocks, like, yeah. Run for it, you know? Aber ja.
Ja, dann habe ich noch eine interessante Frage gesehen, die mir auch noch gar nicht so in den Kopf kam, beziehungsweise ich noch gar nicht bedacht habe, so bezüglich Indien-Anleihen, weil wir jetzt China kurz erwähnt hatten. Habe ich mich jetzt gar nicht noch mit beschäftigt, aber
ich leider auch nicht.
Ja, also ich habe nur ein Zitat aus The White Tiger Netflix-Film und da sagte er, Zitat, nicht, dass ich jetzt hier irgendwie was Rassistisches sage, er sagte, das ist sozusagen die Zukunft des gelben und braunen Mannes, hat er so gesagt, und das wurde in Netflix gesagt, also quasi, dass Indien und China die nächsten 10, 20 Jahre sozusagen peu à peu sich weiter an die Spitze der Weltwirtschaft arbeiten werden und dadurch das Wachstum stärker ist und da brauchen sie irgendwie auch Geld. Ich so ein bisschen sagen,
aber
könnte man sich angucken.
Aber es muss man auch sagen, das sind halt auch Länder mit sehr viel mehr politischer Instabilität. Also
das auf jeden Fall.
Wir denken das immer über unsere Länder, wenn wir uns die Nachrichten angucken. Aber viele, also ich meine, meine Familie ist ja aus dem Irak und die von meinem Partner sind aus Peru. Und wenn du denkst, hier geht's ab, ja, dann liest dir mal Nachrichten von Entwicklungsländern durch, auch Indien zum Beispiel oder Brasilien. Das sieht dann auch im Aktienmarkt oft gut aus, aber da ist einfach so viel Instabilität. Das kann man sich so, glaube ich, als jemand, der in Deutschland aufwächst, eigentlich leider gar nicht vorstellen.
Ja, das denke ich mir, wenn man da, glaube ich, mal genauer drauf guckt, dass man dann doch sehr verwöhnt ist. Ich habe da noch eine Frage, Stefan, reinbekommen. Wie viel Prozent Anleihen für ein Privatportfolio? Ist auch schon eine sehr strategische Frage wieder.
Ja, genau. Es gibt halt keine richtige Antwort dafür. Es gibt keine Antwort, die auf jeden passt. Also wie viel der Anteil der Anleihen in deinem Portfolio kommt einfach auf deinen Zeithorizont und deine Ziele an. So, wenn du sehr langfristige Ziele hast und dein Ziel ist es, so viel Geld wie möglich zu machen, dann würde ich den Anteil an Anleihen relativ niedrig halten. Aber wenn du zum Beispiel einen kurz- bis mittelfristigen Zeithorizont hast und du das Geld unbedingt brauchst, dann würde ich der Anteil der Anleihen, der müsste dann höher sein. Also es kommt einfach auf deine Situation und deine Ziele noch an.
Ja, ich denke, das rundet das ganz gut ab, sozusagen auf das Alter angepasst oder die persönliche Familiensituation von Single bis Familie mit 10 Kindern, muss man wahrscheinlich das Portfolio anders aufstellen oder wenn man sehr viel Vermögen hat oder ganz am Anfang steht, das bin ich, glaube ich, auch gerade so ein bisschen am selbst nochmal zu entdecken, dass wenn man ganz jung anfängt, glaube ich, dass man ein gewisses Sicherheitsnetz sich aufbaut, aber dann so, ich nenne das so Skyshots machen kann oder Dreambets, die vielleicht sehr risikoreich sind und das sehr potenzieren kann, aber dass man sich gewisse Stufen dann immer absichert, dass man nicht auf Null zurückfällt. Du bist gerade im Flow und konntest etwas mitnehmen. Wieso dann nicht den Podcast mit deinen Freunden und Familie teilen? Am Ende sind sie dir sicher dankbar, dass du ihnen helfen konntest. Oder du willst den Podcast aktiv mitgestalten? Dann tagge uns doch auf Instagram @talabox und stell uns deine Frage oder gib uns einen Shoutout. Vielleicht ist deine Frage dann bald schon Topic bei uns im Podcast. Unser Like hast du definitiv sicher. Ansonsten Däumchen wären Träumchen oder eher ein Review auf den bekannten Plattformen wie iTunes. Ansonsten die Golden Nuggets zu dieser Folge sowie Tipps, Tricks und Hacks und weitere Insights rund um die Reise von Talabox findest du natürlich in den Shownotes. Bleibt uns zu sagen, invest smart statt hart. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder einen Satz warme Ohren gibt.